herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Erinnern Sie sich noch an den Namen Günther Guillaume? Genau. Das war der DDR-Spion, der vor 50 Jahren Bundeskanzler Willy Brandt zu Fall brachte. Die Geschichte dieser spektakulären Agentenaffäre wird in einer spannenden Fernsehdokumentation jetzt nochmal aufgearbeitet. Und sie wird ausschließlich von Frauen kommentiert. Sie ist eine dieser Frauen und sie kennt sich deshalb bestens aus, weil sie die Forschungsabteilung beim Stasi-Unterlagenarchiv leitet. Die Historikerin Prof. Dr. Daniela Münkel, herzlich willkommen auf dem Roten Sofa.
Hallo, guten Abend.
Frau Münkel, warum ist in diesem Archiv noch so überdurchschnittlich viel Material erhalten?
Naja, man muss sich überlegen, dieses Archiv hat 111 Kilometer Akten. Das ist die Hinterlassenschaft der Stadtsicherheit. Und das kann man natürlich unmöglich alles aufgearbeitet haben. Und da findet sich immer natürlich noch etwas Neues. Hinzu kommt, dass auch großes Interesse besteht, immer noch von Betroffenen dort in die Akten einzusehen, neben Medien und Forschung.
Ich habe die Bilder noch vor Augen, weil ich damals Volontärin war beim RIAS Berlin, als diese Behörde gestürmt wurde. Das war ja im Januar 1990. Wir gucken noch mal kurz ein paar Bilder an, weil das wirklich eine ganz besondere Situation war. Da sind die Leute einfach alles überrannt, sind da rein und haben dieses Gebäude gestürmt. Ist sowas eine einmalige Geschichte? Hat sowas jemals wieder oder davor gegeben?
Nein, also in Deutschland schon gar nicht.
Nee, natürlich.
Das hat es nicht gegeben. Interessant ist vielleicht zu wissen, dass diese Erstürmung der Stasi-Zentrale in Berlin am 15. Januar 1990 eine der späteren Erstürmungen war. In den Bezirken hat es schon seit Dezember diese Besetzung und Erstürmungen gegeben.
Und wenn es das nicht gegeben hätte, diese Erstürmung, wäre dann vielleicht weniger erhalten? Wäre da mehr beiseite geschafft worden?
Also die Stadtsicherheit fängt an, als sie sieht im Herbst 1989, dass es bergab geht, Akten zu vernichten. Die kommen dann aber nicht sehr weit, weil sie einfach die technischen Möglichkeiten nicht haben. Und dann wird das auch erstmal wieder gestoppt. Aber durch diese Erstürmung ist natürlich diese Vernichtung der Akten gestoppt worden. Und sonst wäre wesentlich weniger noch überliefert.
Ja, Frau Münkel, also am 24. April 1974, also ziemlich genau vor 50 Jahren, wurde Günther Guillaume verhaftet. Warum ist das auch 50 Jahre später immer noch so ein spannendes Thema?
Naja, das ist einer der größten Skandale in der Geschichte der alten Bundesrepublik, weil man denkt immer, ja, da ist ein Spion aufgeflogen und der Kanzler ist dann zurückgetreten, aber so einfach war das gar nicht. Das ist ein Skandal deswegen, weil es zum großen Versagen der Geheimdienste kam. Sowohl der Bundesnachrichtendienst als auch der BND haben zum Beispiel bei der Einstellung Guillaumes im Kanzleramt zwar leichte Verdachtsmomente gehabt, aber ist überhaupt nicht verhindert, dass er eingestellt wurde. Einzig der Personalrat hatte was gegen die Einstellung, weil Guillaume nicht qualifiziert war für seine Eingruppierung. Und als es dann auffliegt, so langsam 1973, dann sagt man zu Willy Brandt, der Guillaume längst versetzen wollte, er soll doch Guillaume da lassen und sie müssen erst mal rauskriegen, ob das alles stimmt. Also da wird der Kanzler zum Lockvogel gemacht. Das muss man sich mal wirklich vorstellen, weshalb er das mit sich machen lassen hat. Weiß nur er. Und dann geht es weiter, als dann Guillaume verhaftet wird. Er enttarnt sich ja selber. Er sagt, ich bin Offizier des Ministeriums für Staatssicherheit. Und damit ist klar, die Geheimdienste haben recht. Das wussten die gar nicht, ob das nun wirklich stimmte. Und dann in der folgenden Untersuchung tritt immer mehr dieser Spionagefall in den Hintergrund. Und der Kanzler tritt immer mehr in die Mitte der Ermittlungen. Und am Ende spielt das vermeintliche Privatleben Willy Brandts eine größere Rolle als der Spion im Kanzleramt. Und man denkt, Willy Brandt ist erpressbar, weil er angeblich zig Frauengeschichten gehabt hätte.
Man fragt sich ja wirklich, wenn man das noch mal sieht, warum hat Willy Brandt das denn mit sich machen lassen? Warum hat er nicht gesagt, Leute, ihr könnt mir doch nicht hier einen Spion mit in meinen persönlichen privaten Urlaub schicken?
Ja, also das ist mir auch ein Rätsel, warum der das mit sich hat machen lassen. Ich glaube, der hat das einfach nicht richtig ernst genommen. Und mit diesem Urlaub, das wird ja noch skandalöser, normal hatte Guillaume überhaupt keinen Zugang zu geheimen Dokumenten. Der war nämlich nicht, wie immer falsch kolportiert wird, der persönliche Referent Willy Brandts, sondern er war erst Referent für die Gewerkschaften und dann ab 1972 Referent für die Parteifragen, also zur SPD.
Ja.
Und da kriegte er normal überhaupt keine geheimen Sachen zu sehen. Es gibt zwei Ausnahmen, einmal auf der Wahlkampftour, die eben auch benannt wurde, 1972, und dann in diesem Urlaub. Also Guillaume fährt mit und es fahren natürlich auch Sicherheitsbeamte mit vom BND. Die wissen aber gar nichts über diesen Verdacht, das muss man sich mal vorstellen. Und dann kommt eine Krise der NATO und dann kommen geheime Dokumente, zum Beispiel ein Brief vom damaligen US-Präsident Richard Nixon, und die kriegt dann Guillaume zu sehen. Und die werden natürlich alle schön fotografiert und vervielfältigt, samt Kommentaren des Bundeskanzlers. Und sie sind aber ein Glück nicht in Ost-Berlin angekommen.
Ah, da hat man dann noch rechtzeitig einen Riegel vorgeschoben.
Nee, hat man nicht. Sondern als die übergeben werden sollten in Bonn, da merkt Christel Guillaume, dass sie beobachtet werden. Und die Kurierin, die die Dinge an sich nimmt, will das Risiko dann nicht eingehen und versenkt dann die Dokumente im Rhein. Also es hört sich auch so richtig krimi-mäßig an.
Das ist ja wirklich James Bond-mäßig. Ja. Und dann gibt es auch noch diese Geschichte, dass die Stasi Guillaume jedes Jahr zum Geburtstag gratuliert hat.
Nee, nicht jedes Jahr. Es gibt diesen einen Funkspruch von 1957, der mit zur Enttarnung beigetragen hat. Die haben ihm nicht zum Geburtstag gratuliert, sondern die haben ihm zur Geburt seines Sohnes gratuliert. Und dieser Funkspruch war: Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Mann. Und da wusste man erst nicht, was das ist, ob das für einen neuen Agenten sein sollte. Aber das war schlicht und ergreifend der Glückwunsch zur Geburt seines Sohnes.
Ach so. Und dass da so wenig Kommunikation innerhalb der Geheimdienste stattgefunden hat und die Abwehr wusste mehr als der BND, wie ist denn das zu erklären? War man so unprofessionell damals?
Ja, offenbar war man schon unprofessionell. Der BND ist ja eigentlich gar nicht für die DDR zuständig. Das ist ja eigentlich der Auslandsnachrichten. Die haben sich zwar auch immer um die DDR gekümmert, eigentlich ist es der Verfassungsschutz, der für die Spionageabwehr, was die DDR anging. Weil DDR galt ja als Inland, das war ja nicht Ausland.
Ja, stimmt. Ja.
Denkt man gar nicht mehr dran, aber es ist ja die DDR-Staatsangehörigkeit und so ist ja nie anerkannt. Die DDR als Staat ist ja nie anerkannt worden.
Ja.
Deswegen konnten ja auch DDR-Bürger, wenn sie in die Bundesrepublik übersiedelten oder flüchteten, kriegten ja sofort einen bundesdeutschen Ausweis. Und aber die fummeln da alle rum und keiner weiß so richtig. Und dann diese Enttarnung dann Anfang 73, beziehungsweise dieser Verdacht, der sich verdichtet, ist vielleicht besser gesagt, das ist auch wieder ein reiner Zufall. Da sind zwei Verfassungsschutzmitarbeiter, die ermitteln eigentlich über was ganz anderes, über einen ganz anderen Fall. Und da taucht immer dieser Mensch mit dem französischen Namen und G auf.
Ja.
Und dann unterhalten die beiden sich und dann verdichtet sich das und dann kommen sie darauf, dass das höchstwahrscheinlich Guillaume ist. Und dann müssen sie den damaligen Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher informieren und tun das dann auch. Und Genscher informiert dann den Kanzler. Und dann geht es so weiter, wie wir eben schon besprochen haben.
Und was hat den Kanzler letztendlich dann so unter Druck gesetzt, dass er die Konsequenz gezogen hat am 6. Mai?
Der Kanzler ist am Ende nicht wegen Guillaume zurückgetreten. Ich sage immer, die Guillaume-Affäre war der Anlass, aber nicht die Ursache des Rücktritts. Es ist so eine ganze Gemengelage, die dort eine Rolle spielt. Zum einen ist es natürlich der Spion. Dann ist es eben das skandalöse Verhalten der Sicherheitsbehörden, die eben den Kanzler in den Fokus rücken. Und dann ist es auch noch die fehlende Unterstützung in der SPD-Parteiführung. Vor allen Dingen des damaligen Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner. Mhm. Willy Brandt hat zwei Tage vor seinem Rücktritt ein vertrauliches Gespräch mit Wehner. Und da hat er das Gefühl, der lässt ihn hängen, um es mal so salopp zu sagen, und unterstützt ihn nicht. Und das befördert dann noch mal sehr den Entschluss zum Rücktritt. Und Willy Brandt war persönlich damals auch in einer sehr schwierigen Situation. Und dann tritt er eben am 6. Mai zurück. Aber ich glaube, er hat sich das zeitlebens nicht verziehen, dass er da eine schwache Minute hatte. Und interessant ist eben auch, dass auch die Bevölkerung das gar nicht erwartet hat. Der Spiegel macht kurz nach dem Rücktritt eine Umfrage. Und da ist es so, dass die meisten sagen, das war überhaupt nicht nötig. Und so ein Kram, ein Bundeskanzler ist erpressbar, wäre er natürlich nicht gewesen.
Es ist, das alles nochmal aufzuräumen, macht wirklich Sinn. Am 6. Mai, also an dem Tag des Rücktritts, läuft ja diese spannende Dokumentation, an der Sie auch beteiligt waren. Was ist das Besondere an dieser Dokumentation? Es gibt ja schon einiges über den
Fall. Ja, es gibt ganz viel natürlich. Die Frage kommt jetzt immer auf, wieso jetzt nochmal so eine Dokumentation? Aber es gibt viele spannende Dinge daran. Zum einen die Perspektive, eben nur von Frauen die Geschichte erzählen zu lassen. Die Filmemacher haben das so begründet, was mir auch einleuchtet. In dieser ganzen Affäre spielen Frauen zwar eigentlich eine große Rolle, aber kommen nie selber zu Wort. Also da ist in dem Film ist ein wunderbarer Ausschnitt, wo jemand sagt, ja, die Frauen sind Arabesken. Was anderes nicht. Aber sie spielen ja eine zentrale Rolle in dieser Affäre.
Ja, ja.
Und deswegen hat man gedacht, gut, dann nehmen wir mal Frauen. Und es sind eben nicht nur Expertinnen, sondern es sind eben auch Zeitzeuginnen dabei. Also ein ganz spannendes Potpourri. Und es ist eben auch, es ist an junge Leute gerichtet, weil die wissen das ja nun auch nicht mehr. Und junge Leute haben auch wieder andere Fragen und bestimmte Dinge sind vergessen. Es ist auch sehr modern gemacht, mit moderner Musik, schnelle Schnitte. Also da ist noch irgendwie so ein richtiger Spionage-Thriller, haben sie das aufgezogen.
Ja.
Also schon spannend, lohnt sich.
Lohnt sich auf jeden Fall, das anzugucken. Willi, Verrat am Kanzler, läuft am 6. Mai im 1. Und schon jetzt in der ARD-Mediathek können Sie sich angucken. Geschichten, die man gar nicht so kennt, die Sie natürlich kennen, Ihnen ist das ja alles vertraut. Kommt das eigentlich oder ist das erst so nach und nach an sich gekommen, wie aktiv die Stasi auch im Westen war oder wussten das gewisse Leute immer?
Naja, gewisse Leute wahrscheinlich. Es sind ja immer auch während der Existenz der DDR Fälle aufgeflogen. Zum Beispiel beim BND gab es immer mal wieder Fälle von Spionen, auch damals, nicht nur jetzt aktuell, sondern ja, damals ja. auch, die also schon zeitgenössisch aufgeflogen sind und eben auch nicht zuletzt Guillaume. Aber das Ausmaß kannte man natürlich nicht und das ist dann 1990 sukzessive rausgekommen und diejenigen, die in der Bundesrepublik für die Stadtsicherheit spioniert haben, sind ja dann auch, wenn man es wusste, zur Rechenschaft gezogen worden und eben auch zu höheren Haftstrafen zum Teil verurteilt worden. Aber um vielleicht mal eine Zahl zu nennen, 1988 gab es circa 3000 Agenten der Stadtsicherheit in der Bundesrepublik und davon circa 200 in Niedersachsen.
Und Niedersachsen hat das irgendwie eine besondere Rolle gespielt?
Nee, Niedersachsen hatte einige Institutionen, die von Interesse waren, aber wir wissen das halt über Niedersachsen, weil Niedersachsen zum Beispiel das einzige westliche Bundesland ist, was vom Landtag eine Enquete-Kommission gemacht hat von 2015 bis 2017, um auch mal diese Aktivitäten der Stadtsicherheit in Niedersachsen aufzuarbeiten um deutlich zu machen, dass es eben nicht nur ein reines DDR-Problem ist, sondern auch ein deutsch-deutsches Problem.
Ja, durch Ihre Tätigkeit, also Sie lesen ja viel und man entdeckt ja auch in diesen Akten als Forscherin viel über Menschen, ne? Also ein zutiefst Menschliches. Würden Sie sich zutrauen, das zu charakterisieren, was für Menschentyp das war, der da sowohl in Ost als auch in West gespitzelt hat?
Ja, das kann man so pauschal ehrlich gesagt nicht sagen. Es gibt so ein paar Typen. Es gibt zum Beispiel Guillaume, ist eigentlich einerseits ein ziemlicher Wichtigtuer gewesen, andererseits aber so ein ganz langweiliger Typ, wenn man so will.
Unauffällig.
Unauffällig. Ja. Und das ist ja für einen Spion auch gar nicht schlecht, wenn man unauffällig ist. Dann gibt es welche, die machen das aus finanziellen Erwägungen. Dann gibt es auch Überzeugungstäter. Dann gibt es in der DDR natürlich auch Menschen, das darf man auch nicht vergessen, die dazu erpresst worden sind. Aber das ist nicht die Mehrheit. Das hat es natürlich vielfach gegeben, aber das ist nicht die Mehrheit. Aber das ist so ein ganzes Sammelsurium. Und wenn man sich das mal so anguckt, jedenfalls die inoffiziellen Mitarbeiter hießen sie ja in der DDR, da hat man ziemlich einen Querschnitt. Die in die Bundesrepublik geschickt wurden, das waren sozusagen Elite-Agenten, die wurden ja auch richtig aufgebaut und dafür ausgesucht. Das kann man nicht vergleichen. Aber viele haben auch gedacht, sie sind James Bond, obwohl sie es wirklich nicht waren.
Sie haben auch so eine gute Portion Humor dabei bei Ihrer Arbeit,
ja, was
bestimmt nicht immer leicht fällt.
Nee,
oder?
Und es ist ja auch nicht, das sind ja auch manchmal wirklich sehr berührende und schlimme Geschichten, die man da liest, was mit Menschen gemacht worden ist. Diese sogenannte Zersetzung, dass man Menschen gezielt schikaniert hat, dass Leute eingesperrt worden sind. Und gerade, ich habe viel auch über die 50er Jahre zum Teil gemacht, da sind Menschen für Nichtigkeiten zu hohen Haftstrafen bis zum Tode verurteilt worden. Und das ist natürlich alles nicht ganz leichte Kost. Mhm. Aber es gibt eben auch andere Sachen, die dann manchmal auch ein bisschen skurril sind.
Wir haben nachher auch noch einen sehr traurigen, emotionalen Fall. Ein Beispiel für die Folgen dieser Stasi-Politik. Was ja auch bemerkenswert ist, der Sohn von Günter Guillaume, der war ja auch so ein Opfer. Ne? Der hat ja auch gar nichts gewusst. Der war 17, als der Vater enttarnt wurde.
Ja, das war für den ganz fürchterlich. Und der beschäftigt sich ja bis heute damit und arbeitet das auf. Der wusste das nicht. Plötzlich bricht seine ganze Welt zusammen und er muss dann mit seiner Oma in die DDR. Das muss man sich mal vorstellen. Der war in der Bundesrepublik sozialisiert. Der wusste von der DDR Nur was man vielleicht so aus der Zeitung wusste, musste dann plötzlich in diesen Staat übersiedeln und dort leben. Und er ist da auch nicht mit klargekommen. Und 1988 geht er dann auch wieder in die Bundesrepublik und nimmt den Mädchennamen seiner Mutter an, damit er nicht in der Bundesrepublik mit dem Nachnamen Guillaume rumrennen muss.
Mhm. Er hat ja auch mal gesagt, dass praktisch zwei Väter gleichzeitig gestürzt sind. Sein politischer Vater Willy Brandt und sein leiblicher Vater Günther Guillaume.
Ja, und dann noch, dass sein leiblicher Vater den anderen Vater gestürzt hat.
Auch das noch, ja. Ja, also das sind schon
sehr tragische Geschichten.
Viele Einzelschicksale. Ja. Und Ihre Arbeit, wie hat man sich das ganz konkret vorzustellen? Wir haben Sie ja auch besucht, das gucken wir uns gleich an. Aber wie würden Sie das charakterisieren, was Sie da eigentlich genau machen in Berlin?
Naja, gut, wir erforschen eben die Geschichte der Staatssicherheit und ihr Agieren und ihr Agieren mit anderen Institutionen. Und dafür lesen wir ziemlich viele Akten und wir sind ja jetzt seit 17. Juni 2021 Teil des Bundesarchivs. Das hat für uns natürlich auch den Vorteil, dass wir neben den Stasi-Akten noch stärker die anderen Akten der DDR-Überlieferung einbeziehen. Wenn man ein Forschungsprojekt macht, kann man sich ja nicht nur auf eine Aktensorte stützen und schon gar nicht nur auf die Akten einer Geheimpolizei, sondern man muss ja gucken, was noch drumherum ist. Und das erleichtert das natürlich sehr. Und ja, was machen wir? Wir machen eine große Edition, wir machen Forschungsprojekte zu speziellen Themen. Wir haben ganz spannende Sachen gemacht vor ein paar Jahren mit der Unabhängigen Historikerkommission zur Geschichte des Bundesnachrichtendienstes. Und da konnten wir erstmals, wir haben ein Kooperationsprojekt gemacht und konnten erstmals Akten von zwei Geheimdiensten abgleichen. Das hat es noch nie gegeben. Das war natürlich ausgenommen spannend. Und in den 50er Jahren hat sehr viele Agenten der ehemaligen Organisation Gehlen, also späteren BND, in der DDR gegeben. Und die sind dann von der Stasi festgenommen worden und zu ganz hohen Haftstrafen verurteilt worden. Und man hat immer behauptet, die haben nie für die Organisation Gehlen gearbeitet. Und jetzt, wo wir die Akten sehen konnten, wir haben doch für die Organisation Gehlen gearbeitet. Mhm. Nur, dass natürlich die Strafen, die sie dafür bekommen haben, also in keinem Verhältnis standen. Das waren so Wald- und Wiesenspione. Die haben irgendwelche Autonummern aufgeschrieben oder so. Also das war schon sehr tragisch dann am Ende.
Ja, aber da kommt so einiges, im wahrsten Sinne des Wortes, kommt da ans Licht bei dieser Arbeit. Unsere Reporter Christian Papesch und Philipp Kafsack, die haben Daniela Münkel vor ein paar Wochen in Berlin besucht. Gemeinsam haben sie sich das Stasi-Unterlagenarchiv angesehen. Und die beiden waren sehr beeindruckt von diesem beklemmenden, aber auch hochinteressanten Arbeitsplatz in der Normannenstraße im Osten von Berlin.
Berlin-Lichtenberg. Hier in der Normannenstraße befand sich bis 1989 die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit. Fast 40 Jahre Mittel- und Ausgangspunkt des Machtapparats der DDR.
Das ist ein wahnsinnig großes Gelände hier mit, ich weiß nicht, wie viele Gebäude hier rumstehen und wofür das Ganze.
Naja, aber ich finde, es hat schon so was Bedrohliches auch ein bisschen. Ja. So die Farbe und die Architektur, es schüchtert schon ein.
Für Daniela Münkel ist die ehemalige Stasi-Zentrale heute vor allem ihr Arbeitsplatz. Beeindruckend und bedrückend bleibt der Komplex aber auch 35 Jahre nach Mauerfall.
Hier schlug sozusagen das böse Herz der Stadtsicherheit. Das war abgesperrt, abgeriegelt und die Häuser sind auch wirklich möglich. Es ist so gebaut, dass man hier möglichst nicht reingucken kann. Es war sehr geheimnisumwittert, weil ja auch kaum jemand wusste, was hier wirklich vor sich ging.
Das wollen wir gemeinsam mit Daniela Münkel herausfinden und begleiten sie ins Archiv der Stasi. Hier lagerten und lagern noch immer die Akten von Millionen von Menschen, die von der Stasi und deren inoffiziellen Mitarbeitern ausspioniert wurden.
Das ist Wahnsinn, wie sehr die hier ins Detail gehen. Jeder wird genau beschrieben, wer wann wo ihn besucht hat. Ja, das ist wirklich fast wie so eine Art Tagebuch, was jemand über dich geschrieben hat.
Insgesamt stehen hier auf 111 Kilometern Akten, dazu Videos und Tonbandaufnahmen. Ein Teil der Unterlagen wurde allerdings kurz vor dem Zusammenbruch der DDR noch vernichtet.
Die Stasi war nicht nur professionell im Überwachen, sondern anscheinend auch im Zerstören.
Allerdings liefen in der Hektik der letzten Tage die Schredder schnell heiß. Und so blieben viele Fragmente und Puzzleteile.
Diese zerrissenen Akten landen in diesen Säcken. Und da gibt es heute noch 15.000 von. Aber es wird angestrebt, dass mit einem technischen Verfahren irgendwann all diese Säcke auch mal rekonstruiert werden. Und dann werden aus den 111 Kilometern noch ein paar Kilometer mehr.
Mit welchen Mitteln die Stasi unter anderem an Informationen für ihre Akten gekommen ist, schauen wir uns nebenan im Stasi-Museum an.
Es ist sogar eine Kamera in der Gießkanne eingebaut. Noch beim Blumengießen kannst du bespitzelt werden.
Ja, ich finde es krass. Also die Leute werden fotografiert, wie sie Briefe einwerfen. Dann werden die hier geöffnet mit einem Dampfentwickler. Dann gibt es noch eine Geheimschrift-Entschlüssler. So ein bisschen Detektivbüro-mäßig.
geleitet vom Minister für Staatssicherheit Erich Mielke, dessen Büroräume seit dem Ende der Stasi nicht verändert wurden. Diese koordinierte von hier aus die Bespitzelung von mehr als 10 Millionen Menschen. Auch die Familie des heutigen Museumsleiters war betroffen.
In der Akte meines Vaters, da wurde ein halbes Jahr unser Telefon abgehört, denn der Bruder meiner Mutter ist in die Bundesrepublik gegangen, ohne Erlaubnis. Und das führt zur Hinterlegung von Informationen. Das ständige Suchen und Nachbohren und Zusammenklauben und Befragen und Zuhören und teilweise auch Fantasieren, muss man sagen, der Staatssicherheit.
Mit den Ergebnissen dieser Bespitzelungen setzt sich Daniela Münkel bis heute auseinander. Dokumentiert, interpretiert und analysiert.
Es gibt langweiligere Jobs, würde ich mal sagen. Das ist natürlich ein hochspannendes Forschungsfeld. Die Stasi-Akten geben uns eben über gerade den repressiven Charakter des DDR-Regimes Auskunft, aber auch darüber hinaus, da stehen Dinge drin, die das Alltagsleben widerspiegeln. Dinge, die sonst nie überliefert worden wären. Zum Beispiel, was die Leute zum Abendbrot gegessen haben, worüber sie sich unterhalten haben. Und all solche Dinge, sodass man diese Akten auch anders noch benutzen und lesen kann.
Für uns in jedem Fall ein spannender Einblick in ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. Die Aufarbeitung im Stasi-Unterlagenarchiv ist nicht nur wichtig, sondern auch noch lange nicht abgeschlossen.
Wie groß ist denn eigentlich das Interesse noch in der Bevölkerung, die eigenen Akten einzusehen?
Also das ist noch riesig, man wundert sich. Ich habe mir noch mal die Zahlen angeguckt. Also bis jetzt, seit Gründung der Behörde, gab es 7,5 Millionen Anträge, davon 3,5 Millionen von Bürgern. Und wir haben jetzt immer noch 30.000 Anträge im Jahr. Manche sind natürlich Wiederholungsanträge. Ja. Und inzwischen ist es auch seit einigen Jahren möglich, dass Verwandte, wenn jemand gestorben ist, also Kinder oder Enkel, auch die Akten anschauen können. Aber das Interesse ist nach wie vor vorhanden. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn das jetzt so total abebbt oder aufhört.
Ja, wenn man da diese Säcke sieht, ist ja unglaublich, diese Bilder. Sie haben das kurz erwähnt eben in dem Beitrag, dass es da eine Technik gibt oder geben wird, um das alles wieder zusammenzusetzen. Wie geht das denn?
Also es sind 15.000 Säcke, also ja. Das ist eine Riesenzahl. Und das soll mal technisch zusammengesetzt werden, weil mit per Hand kann man das natürlich, nur sehr bedingt, weil die zum Teil ziemlich kleine Schnipse sind. Es werden auch Säcke per Hand zusammengepuzzelt. Das sind dann aber nur die grob durchgerissen sind. Also da sind bis jetzt 500 rekonstruiert worden. Aber es muss eben erst diese Technik geben. Und es entwickelt sich ja immer weiter, dass man eben eine Technik hat, wo man nicht mehr so viel manuelle Vorarbeit hat, dass man das dann scannen kann und dass sich das dann zusammensetzt. Aber das gibt es so noch nicht.
Ja, und das langfristige Ziel wird doch sein, dass alles digitalisiert ist. Ne?
Ja, genau. Also die Digitalisierung ist jetzt die große Herausforderung der Zukunft. Das Bundesarchiv ist da sehr weit. Wir profitieren da auch von. Und jetzt fangen wir natürlich auch verstärkt an oder haben auch vorher schon damit angefangen, Stasi-Akten zu digitalisieren. Was schon länger digitalisiert ist und zwar vollständig, sind die ganzen Tondokumente und Filmaufnahmen. Weil dort ist es ja so, das verfällt ja alles. Das können Sie ja zum Teil gar nicht mehr abspielen.
Eben.
Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe, 111 Kilometer Akten zu digitalisieren. Und bei den Stasi-Akten hat man natürlich noch das zusätzliche Problem. Die kann man dann nicht einfach ins Netz stellen, dass jeder das dann digital einfach benutzen kann. Man hat natürlich den Daten- und Persönlichkeitsschutz. Da müssen dann noch andere Hürden aufgebaut werden.
Aber was den Sinn auch dieser wirklich mühsamen Rekonstruktion angeht, dafür gibt es jetzt zum Beispiel ein aktuelles Beispiel, was daraus entstehen kann. Es gibt ja einen Prozess, der nur, erzählen Sie die Geschichte, der nur aufgrund von wiederhergestellten Akten überhaupt stattfinden
ja,
kann.
Ja, es gibt jetzt, in Berlin findet ein Prozess gegen einen ehemaligen Stasi-Mitarbeiter statt, der erstmals, dass überhaupt jemand wegen Mordes angeklagt wird. Es ist also in den ganzen Verfahren nach 1990 kein Stasi-Mitarbeiter und auch nicht die Höchsten wegen Mordes angeklagt worden. Und es war sowieso sehr schwierig, die überhaupt abzuurteilen. Und es ist ein Fall, der ist auch schon 50 Jahre her und er kann eben nur noch vor Gericht gebracht werden, weil Mord verjährt ja nicht. Mhm. Und würde jetzt ein bisschen weit führen, das alles zu erzählen. Jedenfalls ist ein polnischer Bürger, der gedroht hat, in der polnischen Botschaft eine Bombe zu zünden, wenn er nicht ausreisen darf. Und dann wird die Stasi eingeschaltet und dann wird dieser Mann wird dann beim Grenzübergang Friedrichstraße erschossen. Und man wusste nicht, wer dieser Stasi-Mitarbeiter ist, der den erschossen hat. Und 2013 sind durch rekonstruierte Stasi-Akten ist herausgekommen, wer das war. Mhm. Und dann hat man noch weiter geforscht und hat das dann der Staatsanwaltschaft übergeben. Und jetzt ist die Anklage erhoben worden und der Prozess läuft in Berlin. Das ist eine sehr spannende Geschichte, weil es das eben noch nicht gegeben hat. Der Prozess wird auch mitgeschnitten. Das zeigt schon die historische Bedeutung.
Ja, also sagenhaft, was dabei rauskommen kann. Wie ist es für Sie denn emotional? Also Sie sind ja Wissenschaftlerin, klar, Sie haben natürlich eine Distanz. Aber kommt es auch vor, dass Sie mal Fälle sehen und schlucken müssen, dass irgendwas Sie richtig betroffen macht?
Ja. Ja, natürlich, gerade diese Opfergeschichten, die sind natürlich fürchterlich. Oder wenn Leute, wie gesagt, wegen Nichtigkeiten zum Tode verurteilt worden. Und wir haben jetzt ein ganz spannendes Projekt, da befassen wir uns mit Gerichtsprozessen. In der DDR durften die mitgeschnitten werden. Und wir befassen uns dort mit Spionageprozessen. Und wenn man dann diese Tondokumente hört und hört die Angeklagten, die immer noch hoffen, und dass sie doch vielleicht noch frei oder nicht zum Tode verurteilt werden. Und dann werden sie zum Tode verurteilt. Und die Reaktion und so, das fasst einen doch sehr an.
Ja, das glaube ich. Ich habe es eben schon mal angedeutet, also ins Visier der Stasi, und Frau Mückel hat es ja auch gesagt, gerieten ja nicht nur die Regimekritiker, Ausreisewilliger, Fluchthelfer, Spione, sondern eben auch Menschen, die eigentlich vom realen Sozialismus überzeugt waren. Kleine Leute, denen es gut ging in der DDR, Menschen wie Heidi Stein. Die Geschichte einer verzweifelten Mutter, die im Westen um Hilfe bat, als sie in der DDR keine bekam. Erzählt von Diane Zweng.
Mehr als ihr halbes Leben lang hat Heidi Stein nach ihrem Kind gesucht. Sie war 27, als ihr damals dreijähriger Sohn Dirk spurlos verschwand. Die Familie machte Urlaub im Harz in der ehemaligen DDR. Dirk und seine sechsjährige Schwester spielten auf einem verschneiten Feld. Die Eltern waren in der Nähe auf einem Parkplatz mit dem Auto beschäftigt. Dann wollte die Mutter die Kinder holen. Die Tochter kam ihr allein entgegen. Dirk, eben noch hinter ihr, war verschwunden. Eltern, Volkspolizei und Feuerwehr suchten ihn vergebens, erzählt die Mutter dem NDR schon 2009.
Ich bin zur Polizei jeden Tag gelaufen, bis die dann schon ihren Schalter nicht mehr aufmachten, wenn ich kam, und meinten wohl, ich sei schon lästig. Aber man will ja wissen, was mit dem Kind ist, ne?
Dirk sei im Bach ertrunken, sagt die Volkspolizei. Doch der war damals zugefroren. Selbst die Feuerwehrleute konnten darauf laufen. Ein Rätsel auch, warum hat sich die Stasi sofort eingeschaltet?
Das habe ich aber erst erfahren, wie ich diese Akte in der Hand hatte. Dass an dem Tag, wo Dirk verschwunden ist, einer von der Stadtsicherheit kam, von Halle, und die ganze Suche blockiert hat.
Da war auch noch ein blaues Auto, Marke Moskvitsch, das in der DDR nur wenige fuhren, zum Beispiel hohe Militärs oder Stasi-Mitarbeiter. Darin saß ein Pärchen. Hat es Dirk angefahren und weggeschafft? Die Mutter hat sich das Kennzeichen gemerkt, doch die Volkspolizei geht der Spur nicht richtig nach. Wieder mischt sich die Stasi ein. Der blaue Moskvitsch bleibt tabu.
Bei möglicher Identifizierung sind keinerlei Maßnahmen einzuleiten. Fehlmeldung ist zu geben.
In ihrer Verzweiflung wendet sich Heidi Stein an den Westen, an das Rote Kreuz und an die ZDF-Sendung Hilferufe von drüben. In der DDR eine Straftat. Sie und ihr Mann stellen Ausreiseanträge für sich, für ihre beiden Töchter und auch für den vermissten Dirk. Kurz danach wird das Ehepaar verhaftet. Die unbescholtene DDR-Bürgerin muss quälend lange Verhöre über sich ergehen lassen und eine hochnotpeinliche Leibesvisitation. Als sie sich nicht schnell genug bückt, wird sie nackt zu Boden gestoßen. Die Wände ihrer nasskalten Zelle in der U-Haft sind verschimmelt. Es stinkt. Die Neonröhre schaltet sich alle 5 Minuten aus und wieder an. An Schlaf ist nicht zu denken und die Verhöre gehen weiter. Post von ihrer Familie liegt dabei wie zufällig in Sichtweite. Ist Ihnen
das bewusst? Ich habe manchmal gesehen, da hat meine Mutter oder meine Tochter was gemalt, meine Mutter was geschrieben. Das sah man ja und hat es nie bekommen. Das ist Folter. Das ist psychische Folter und das haben die ja ausgeübt, das haben die ja gelernt.
Heidi Stein wird zu 4,5 Jahren Zuchthaus verurteilt und landet im Stasi-Sondergefängnis Bautzen II. Nach 19 Monaten Haft vermittelt DDR-Anwalt Wolfgang Vogel ihren Freikauf durch den Westen. 40 Jahre nach Dirks Verschwinden ist sie heute sicher, ihn gefunden zu haben, in dem Ort im Harz, von wo er verschwand. Dirk sei von den Besitzern des blauen Autos adoptiert worden, sagt sie. Das wisse sie aus zuverlässiger Quelle. Der Adoptivvater sei Stasi-Major gewesen. Hat er damals den Dreijährigen angefahren und wollte seine Schuld vertuschen? Zweimal hat Heidi Stein ihre Stasi-Akte nach Hinweisen durchforstet. Beim zweiten Mal fehlten plötzlich 400 Seiten, sagt sie.
Es ist ja ein und dieselbe Akte. Und warum nimmt die Behörde jetzt 400 Seiten raus?
Ihr Sohn Dirk möchte keinen Kontakt zu Heidi Stein, sie sei ihm fremd. Dafür hat sie Verständnis. Sie ist nur froh, dass er lebt und die Suche für sie ein Ende hat.
Ja, es gibt so viele ungeklärte Geschichten, auch viel Leid, was Menschen erfahren haben. Jetzt mal ganz losgelöst von diesem Fall, ist das denkbar, dass da so eine Akte manipuliert wird?
Nein.
Ohne dass es jemand mitbekommt?
Also bei uns in der Behörde ist das oder im Stasi-Unterlagenarchiv nicht denkbar. Da nimmt ja nicht einfach jemand etwas raus. Das ist also wir manipulieren definitiv keine Akten.
Also man kann zumindest darauf vertrauen, dass wir heutzutage alles mit Rechten.
Ja, aber wir sind, wie gesagt, früher. Also, ja, aber ja. Im Stasi, nein, also das ist nicht denkbar, überhaupt nicht. Also,
um noch einmal drauf auf diese Geschichte mit Günther Guillaume zurückzukommen, was man sich ja fragt, wäre so ein Versagen der Geheimdienste heutzutage eigentlich auch noch möglich?
Naja, der Fall zeigt eigentlich, wie wichtig es ist, dass Geheimdienste funktionieren. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer wieder Fälle gehabt, von russischen Agenten in der Bundesrepublik, die hier Unwesen treiben, bis zum Mord im Tiergarten. Und da ist es eben wichtig, dass es funktioniert. Und wir haben es ja gesehen, im BND saß auch ein russischer Agent. Und das hat auch offenbar sehr lange gedauert, bis sie ihn gefunden haben. Aber im Moment scheinen die Geheimdienste doch relativ sozusagen aktiv zu sein und auch erfolgreich zu sein, weil in den letzten Wochen ist doch einiges zutage getreten. Man denke an die zwei in Bayern, die für die Attentate für Russland machen wollten, die ja aufgeflogen sind. Dann der chinesische Spion bei der AfD.
Ja.
Und immer wieder, also im Moment scheinen die Geheimdienste da auch sehr nicht nur aktiv, sondern auch erfolgreich zu sein. Mhm. Und das ist aber auch dringend notwendig, weil im Moment sieht es ja so aus, es erinnert ja völlig an die Zeit des Kalten Krieges, gerade die Aktivitäten Russlands in der Bundesrepublik. Nur heute sind natürlich ganz andere technische Möglichkeiten. Desinformationskampagnen laufen heute über Internet, über Trolle oder was weiß ich. Und auch die technischen Möglichkeiten des Abhörens und an Informationen zu kommen, sind natürlich heute ganz andere als noch vor 30, 40 Jahren.
Mhm. Ja, man hat das ja eben gesehen. Ich meine, man muss ja wirklich schmunzeln, wenn man sieht, dass da in Gießkannen Kameras versteckt und Mikrofone versteckt waren.
Ja, das war so. Also in irgendwelchen Vogelkästen und die Lippenstifte, die man auch aus James Bond kennt,
ja.
Und Kameras und so, das hat es alles gegeben. Aber es gab natürlich auch noch nicht diese vielfältigen technischen Möglichkeiten. Das ändert sich dann auch ab den 60er, 70er Jahren, wo dann viel auch Funkaufklärung, also über technische Aufklärung, wo dadurch dann viel Informationen generiert wurden. Aber diese klassischen Spionage-Dinge, die blieben immer noch aktiv.
Und was Sie es gerade erwähnt haben, wenn Sie so in die Zukunft blicken, glauben Sie denn, dass man das noch halbwegs unter Kontrolle behalten kann bei den Möglichkeiten, die es heute gibt? Oder wird das irgendwann einfach entgleiten?
Das wird immer schwieriger. Und wichtig ist natürlich, dass die Nachrichtendienste dann auch in den Demokratien eben auch sozusagen über Mittel verfügen, um dem was entgegenzusetzen. Aber wie das endet, das weiß man nicht.
Ja.
Und man sieht ja, gerade in China, was da passiert, auch im Inland, was dort mit den Menschen gemacht wird, mit diesen technischen Möglichkeiten. Also eine Totalüberwachung.
Es ist ja auch ein bisschen frustrierend, das zu erkennen. Ne?
Ja, es ist eigentlich ganz fürchterlich.
Ist das für Sie eigentlich ein Traumjob, was Sie da machen? Ist das was Sie angestrebt haben oder hat sich das zufällig ergeben?
Also Historikerin wollte ich immer schon werden. Ich wollte schon in der 7. Klasse Geschichte studieren. Aber das mit den Stasi-Unterlagen und der Stasi-Unterlagenbehörde, das war eigentlich mehr Zufall. Ich habe also vorher über Nationalsozialismus promoviert. Ich habe über Willy Brandt und die Medien habilitiert und habe dann ein Projekt gemacht zur Radiogeschichte im Nationalsozialismus in der DDR. Und dann habe ich mich einfach beworben bei der Stasi-Unterlagenbehörde. Und seitdem beschäftige ich mich nicht nur, aber hauptsächlich mit diesen Themen. Und es ist und bleibt bleibt spannend.
Weil es ja, was, wie Sie es auch erwähnt haben, jetzt leider die Sendung schon zu Ende, weil es eben ganz viel mit Menschen zu tun haben, die man auch ganz viel über Menschen lernt und nicht nur trockene Fakten. Ja. War sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen, Frau Münkel. Und morgen ist ja der 1. Mai, deswegen kommt morgen kein Gast, sondern morgen haben wir ein Best-of für Sie, ein Best-of unserer Gesundheitsthemen hier bei DAS. Und am Donnerstag bin ich wieder da, dann kommt Professor Dr. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie. Und jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend und schönen 1. Mai.